RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen. Couragiert unterwegs. In unserer Reihe sprechen wir mit oder über Menschen, vor allem Frauen, die sich beherzt einsetzen, um das zu erreichen, was ihnen ein Anliegen ist. Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit beispielsweise oder Sichtbarkeit. Am Mikrofon begrüßt Sie und euch heute Michaela Gericke. Um die Sichtbarkeit von Frauen, genauer von Wissenschaftlerinnen, geht es heute in dieser Sendung. Berlin, Hauptstadt der Wissenschaftlerinnen. So heißt die aktuelle Ausstellung im Roten Rathaus. Sie gibt historischen und zeitgenössischen Frauen eine Bühne, die sich als Pionierinnen an Universitäten gegen alle Vorurteile im Studium und nach der Promotion behauptet haben.
In Berlin haben wir jetzt rund 33% Professoren, von allen Professoren rund 33% Frauen. Damit sind wir deutschlandweit führend. Aber trotzdem sagt es ja etwas aus. Für diese 33% haben wir gut 100 Jahre gebraucht. Es war am 6. Oktober 1908, dass Agnes Harnack sich überhaupt als erste Frau immatrikulieren konnte.
Erinnerte Michael Müller als Berlins regierender Bürgermeister anlässlich der Ausstellungseröffnung. Agnes Zahn-Harnack gehört zu den Porträtierten in der Ausstellung. Sie studierte bis 1912 Germanistik, Anglistik und Philosophie und wurde promoviert. Als leidenschaftliche Frauenrechtlerin war sie 1926 Mitgründerin des Deutschen Akademikerinnenbundes. Michael Müller erinnerte auch an die folgenden ersten Professorinnen.
Und was ich gar nicht glauben konnte, die ersten Professorinnen haben noch unentgeltlich gearbeitet. Sie durften zwar als Professorin arbeiten, haben aber nicht wie die Männer Geld dafür bekommen. Also, es hat sich dann ja zum Glück schon einiges in die richtige Richtung entwickelt, aber es ist eben immer noch viel zu wenig. Wir sind nach wie vor weit entfernt von echter Gleichberechtigung, echter gleichberechtigter Teilhabe in der Wissenschaft. Und das, was wir jetzt sichtbar machen wollen, auch mit der Ausstellung, ist natürlich auch wieder nur ein Baustein, diese öffentliche Wahrnehmung zu verändern, die öffentliche Sensibilität zu verändern. Es muss natürlich viel mehr passieren.
Mit Neugier und Mut können Wissenschaftlerinnen die Welt verändern. Davon ist Silvia Thun überzeugt. Sie ist am Berlin Institute of Health Professorin und Direktorin für E-Health und Interoperabilität. Auch die Initiatorinnen der Ausstellung sind Mitarbeiterinnen des Instituts, das zur Charité gehört.
Viele haben daran mitgewirkt, Schülerinnen und Schüler, die heute hier auch sind, engagierte Berlinerinnen und Berliner haben mitgeholfen. Aber wie gesagt, ganz besonders auch in der Kooperation mit dem BIH konnte das so umgesetzt werden.
Hochformatige, überdimensionale Leporellos geben im Roten Rathaus Auskunft über 22 Wissenschaftlerinnen in Berlin. Mit kurzen Texten und einem grafisch frei gestalteten Porträtbild der jeweiligen Frau. Gudrun Erzgräber, die 1939 geborene Strahlenforscherin, ist dabei. Die Soziologin Marlis Dürkop-Leptin, geboren 1943 und erste Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin. Ebenso Sabine Gabrisch. Die Ärztin und Epidemiologin ist 1976 geboren und hat am Institut für Public Health an der Berliner Charité die 2019 neu eingerichtete Professur für Klimawandel und Gesundheit inne. Die Auswahl der Frauen und wie sie hier präsentiert werden, hat die Senatskanzlei erarbeitet. Ein QR-Code führt auf dem Smartphone sofort zu einer Wikipedia-Auskunft, die in einem umfangreichen Schreibprojekt entstanden ist, genannt Edit-a-thon. Das hat Karin Höhne geleitet. Sie ist Referentin für Chancengleichheit am Berlin Institute of Health an der Charité und konnte in mehreren Workshops zwischen Juli und Mitte November für 26 neue und ebenso viele erweiterte Wikipedia-Einträge sorgen.
Das war eben auch genau die Idee,
Wikipedia-Einträge zu verbinden mit einer Ausstellung in echt. Und Wikipedia war unser Ansatz zu sagen, das ist einfach die Enzyklopädie unserer Zeit. Da gucken alle Menschen rein und da sollten eben auch die Wissenschaftlerinnen mit guten Einträgen drinstehen. Zum Teil gab es schon Einträge, manche waren auch schon sehr ausführlich und sehr gut geschrieben. Andere waren eher so rudimentär und brauchten unbedingt noch eine Verbesserung. Und an denen haben wir weitergearbeitet, haben die ergänzt, korrigiert. Und ganz andere gab es noch gar nicht. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir treffen einfach mal eine Auswahl an Berliner Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlerinnen mit Berlin-Bezug und schreiben tatsächlich neue Artikel mit den Teilnehmenden der ganzen Workshops, die wir gemacht haben. Also ohne die wäre das nicht möglich gewesen.
Was gab es denn noch nicht?
Wir haben jetzt zum Beispiel Biografie neu geschrieben von der Kollegin Claudia Langberg, die bei uns am Berlin Institute of Health arbeitet. Die hatte bisher noch keinen Eintrag und den konnten dann die Teilnehmenden tatsächlich im Workshop auch selber erstellen.
Claudia Langenberg, geboren 1972, ist Epidemiologin und untersucht die Grundlagen von Stoffwechselerkrankungen anhand großer Datenmengen internationaler Patienten- und Bevölkerungsstudien.
Das Problem ist auch bei den Wikipedia-Einträgen, dass sie immer Relevanzkriterien erfüllen müssen. Und gerade die Wissenschaftlerinnen, die in Zeiten gelebt und gearbeitet haben, wo sie gar keine Anerkennung für das erfahren haben, was sie gemacht haben, erfüllen damit natürlich auch nicht die Relevanzkriterien, die in Wikipedia entscheidend sind. Also haben nicht die großen Preise gewonnen, haben nicht die tollen Professuren gehabt. Und das macht es wiederum schwierig, sie dann auch mit den Relevanzkriterien in die Wikipedia zu bringen. Und das ist dann immer so ein bisschen auch eine Suche, was ist denn wirklich relevant und nicht relevant, weil wir das sagen wir relevant halten, sondern nach den Kriterien, die dort eben angelegt werden an der Enzyklopädie.
An diesem Schreibprojekt haben sich Menschen aus der Stadtgesellschaft, Frauen und Männer über 60 und Jugendliche ab der 10. Klasse beteiligt. Mit dabei waren Samira, Raihana und Gita. Die Schülerinnen aus Afghanistan wollten wiederentdeckte Wissenschaftlerinnen präsenter machen und haben sich für ihre eigene Karriere schon einiges vorgenommen.
Ich möchte später Chirurgin werden. Ja, also ich möchte auch dann später weitermachen, wenn ich schaffe, ich möchte dann Professorin werden.
Ich war total interessiert daran. Es ist einfach sehr schön. Ich komme auch aus Afghanistan. Wir haben uns zufällig einfach hier getroffen. Und ich sehe, wie, obwohl wir hier in Deutschland sind, gibt es auch Frauen, die haben sehr gute Bildung, aber die sind doch trotzdem nicht so anerkannt oder beziehungsweise so in Wikipedia oder es steht nicht so viele Informationen über denen. Ich fand es sehr interessant, dass ich das selber schreibe über sie.
Gibt es denn jetzt hier in der Ausstellung schon Frauen, die für euch neu sind?
Ich kenne viele von denen nicht.
Ich muss schon sagen, ich kenne wirklich niemanden von hier, weil ich komme auch nicht aus Berlin. Also ich möchte auf jeden Fall studieren und zwar Rechtsmedizinerin. Und ich habe mir das wirklich vorgenommen und ich will auch dafür kämpfen, dass ich es schaffe.
Also ich würde sehr gerne später also Jura studieren und das ist halt mein Ziel und ich will das auf jeden Fall erreichen. Und an diesem Projekt, man lernt so viele Erfahrungen und ich finde, das ist halt auch eine sehr gute Chance für uns Jugendlichen, an solche Projekte teilzunehmen. Und ich komme halt aus einem Land, wo es überhaupt nicht solche Chancen gibt, nicht so viele Möglichkeiten für Kinder gibt, sowas machen zu können.
Berlin, Hauptstadt der Wissenschaftlerinnen. Anlässlich dieser Wanderausstellung, die demnächst an anderen Orten in Berlin gezeigt wird, begrüße Shelly Kupferberg auf dem Podium ihre GesprächspartnerInnen, um mit ihnen über Frauen in der Wissenschaft zu sprechen. Berlin hat zwar heute etwa 15.000 Wissenschaftlerinnen, aber warum sind sie in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so präsent wie ihre männlichen Kollegen? Was ist zu tun, um sie sichtbarer, hörbarer zu machen? Und wie kann es gelingen, dass sie nicht nach dem Studium, nach dem Bachelor, dem Master, der Doktorarbeit aufhören, sondern weitermachen? Welche Hürden sind zu beseitigen? Das Gespräch über Fragen wie diese dokumentieren wir hier leicht gekürzt.
Heute, etwas mehr als 100 Jahre seit Frauen in Berlin überhaupt studieren dürfen, steht Berlin im bundesweiten Vergleich gut da.
Auf dem Podium begrüßte Shelly Kupferberg die Wikipedianerin Elke Köpping. Sie leitet das Women Edit-Projekt bei Wikipedia Deutschland. Daneben Jule Specht, sie ist Professorin für Persönlichkeitspsychologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und Wissenschaftspreisträgerin 2014. Und daneben Silke Köhler, Vizepräsidentin für Forschung und Transfer der Berliner Hochschule für Technik. Der einzige Mann, Professor Christopher Baum, Vorsitzender des Berlin Institute of Health Direktoriums.
Die Stadt ist tatsächlich heute so etwas wie eine Hauptstadt der Wissenschaftlerinnen. Klingt erstmal gut, aber von Parität und Gleichstellung kann immer noch keine Rede sein. Und welche Bedingungen es braucht, um diesen Zustand nachhaltig zu verändern, darüber wollen wir also ein bisschen nachdenken. Ein paar Zahlen vorneweg. Der Frauenanteil an Professuren lag 2020 bundesweit bei durchschnittlich 25%. In Berlin also sind wir bei 33, immerhin. Aber spannend dabei ist ja immer folgende Betrachtung. Unter den Studierenden ist der Frauenanteil inzwischen höher als der von Männern. Und dann fragt man sich natürlich schon, was passiert denn auf dem Weg in die Hierarchien? Warum wird da die Luft so dünne für Frauen? Und ich würde einfach gerne erst mal abklappern von Ihnen allen, welche Erklärungen unter anderem Sie dafür haben. Wir beginnen jetzt einfach mal mit Elke Köpping.
Ich kann für Wikipedia sprechen und Wikipedia ist ein Abbild der Gesellschaft und sicherlich auch in Bezug auf die Arbeitswelt. Ja, der Frauenanteil, also die Luft nach oben wird dünner, ganz einfach. Frauen entscheiden sich vielleicht entweder selbst oder haben nicht die Möglichkeit, weil die Good Old Boys-Netzwerke sehr gut verbreitet sind, aufzusteigen in Führungspositionen. Da gibt es ja verschiedene Erklärungsansätze, ähnlich verhält es sich mit dem Prozentanteil natürlich auch in Wikipedia. Und das ist das, was ich beobachten und auch beurteilen kann.
Und was Sie auch versuchen, hartnäckig und produktiv zu verändern. Wie genau, darüber ein bisschen später mehr. Jule Specht, ein paar Erklärungen für die dünne Luft da oben für Frauen.
Ja, ich finde, die Erklärungen sind natürlich extrem vielfältig, weil es ganz viele Gründe gibt und ganz viele Ebenen, auf denen Frauen diskriminiert werden, auch heute noch und auch in der Wissenschaft. Ich glaube, ein ganz springender Punkt, auf den ich mich jetzt fokussieren würde, ist, dass wir sehen, dass je höher die Hierarchiestufe kommt, desto weniger Frauen haben wir. Und wir sehen einen ganz besonders großen Sprung und der ist in der Postdoc-Phase. Das heißt, wir haben noch viele Frauen auf der Ebene der Promovierenden, wir haben viele Frauen bei denen, die die Promotion erfolgreich abschließen und dann entscheiden sich überproportional viele Frauen gegen eine Karriere in der Wissenschaft, beziehungsweise ihnen wird nicht die Möglichkeit geboten, eine Karriere in der Wissenschaft zu verfolgen. Und dann bleibt natürlich nicht mehr viel Masse übrig an Personen, die das dann man auf die Professuren berufen kann. Und ich denke, genau da liegt der Knackpunkt. Wir müssen es schaffen, diesen Sprung zwischen Promotion und der Phase danach attraktiver zu gestalten, sodass Frauen sich darauf einlassen. Und ein Erklärungsmodell, warum da nun gerade besonders viele Frauen rausfallen, ja übrigens nicht nur Frauen, sondern auch Personen, die aus einem bildungsfernen Elternhaus kommen oder die einen internationalen Hintergrund haben und so weiter, gehen uns ja auch verloren. Und das liegt vor allem daran, dass wir in Deutschland ein Wissenschaftssystem haben, das sich durch sehr unsichere Karriereperspektiven auszeichnet. Und die große Phase, in der wir immer wieder umziehen müssen, in der wir immer wieder uns auf neue Stellen bewerben müssen, ist die Phase zwischen 30 und 40. Und das ist eben genau die Phase, bei denen Frauen vor der Frage stehen, wollen sie jetzt Kinder bekommen? Und als eine der vielen Fragen ist eine Frage, wollen sie Kinder bekommen? Und wie lässt sich das dann vereinen mit einer Karriere, während Männer eine größere Flexibilität haben, das auch noch auf spätere Lebensphasen zu verschieben. Das ist nicht die Erklärungsmodelle für alles. Wir wissen auch, dass Frauen, die keine Kinder haben, systematisch diskriminiert werden. Aber trotzdem ist das ein Erklärungsansatz, der zeigt, wir müssen an dieser Phase was tun. Und da kann nur das Richtige sein, früh Perspektiven im Wissenschaftssystem zu haben und früh Entscheidungen einzufordern darüber, wer Chancen haben soll im Wissenschaftssystem. Und die müssen natürlich paritätisch sein.
Und im Prinzip haben Sie auch eine weitere Baustelle im Wissenschaftsbetrieb angesprochen, nämlich die prekäre Situation von vielen WissenschaftlerInnen. Die ist ja auch nicht wegzudiskutieren und über die es sicherlich auch noch eine andere Diskussion braucht als heute Abend. Ich würde ganz gerne aber nochmal an diese Sollbruchstelle gehen. Silke Köhler, sehen Sie das ähnlich wie Jule Specht? Sehen Sie genau diese Phase als eine ganz heikle oder gibt es noch andere Erklärungen?
Also ich kann die Ausführungen von Jule Specht nur bestätigen, das deckt sich mit meinen Beobachtungen und Analysen. Deshalb möchte ich an der Stelle erstmal nichts hinzufügen, aber ich möchte noch eine andere Perspektive aufmachen, weil wenn man darüber spricht, warum haben wir so wenig Frauen, insbesondere dann bei den Professorinnen, wieso werden sie nicht Wissenschaftlerinnen? Ich möchte da die Perspektive aufmachen und zwar das Bild der Wissenschaft in der Gesellschaft. Wir Wissenschaftlerinnen haben wirklich große Freude daran, mit den Menschen in der Gesellschaft zu sprechen, uns zu öffnen und mitzuteilen. Aber da scheinen Barrieren zu bestehen und die müssen wir abbauen. Das ist nichts Übliches. Und ich muss auch mal sagen, nicht alle Personen, die anfangen zu studieren, denken darüber nach, Wissenschaftlerin zu werden. Die wollen erstmal nur studieren. Und dann den Schritt in die Wissenschaft, das geht dann weiter mit einer Promotion, aber auch nicht alle Personen, die promovieren, wollen Wissenschaftlerin werden. Insbesondere also in meinem Fachgebiet, in den MINT-Fächern, ich komme aus dem Maschinenbau, ist das überhaupt nicht üblich. Und der Schritt von der Promotion weiter in den Wissenschaften zu bleiben, da ist nochmal eine ganz andere Sollbruchstelle, insbesondere in den MINT-Fächern, weil es gibt andere attraktive Perspektiven für Frauen und für Männer. Aber gerade für Frauen, wenn man die Sicherheit wünscht, sind die gut. Und die Wissenschaften, das muss man wollen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wirklich wichtig, diese tolle Haltung der Wissenschaften, die Herangehensweisen, das wissenschaftliche Abarbeiten von Phänomenen und Vorgehen, wie wir es jetzt gerade in der Pandemie auch erlebt haben, mehr in die Gesellschaft reinzubringen. Weniger in Ad-hoc-Lösungen, sondern diese wissenschaftliche Herangehensweise. Wir haben hier einen Sachverhalt vor uns, wir gucken uns den an, wir analysieren den. Es gibt eine These, die können wir verifizieren oder falsifizieren. Und dann auch noch unsere Schlussfolgerungen draus ziehen. Wenn wir das mehr in die Gesellschaft auch reinbringen, dann bin ich persönlich davon überzeugt, wird sich das auch verbreiten und wird nachhaltig mehr Menschen in die Wissenschaft bringen aus allen Gesellschaftsschichten, um damit wieder anzuknüpfen.
Also die Diversität, die Sie auch nochmal ansprechen, Wissenschaftskommunikation auch nochmal als ganz große Aufgabe. Christopher Baum, wie sehr schätzen Sie denn auch schon eine Sensibilisierung für das Thema überhaupt in wissenschaftlichen Einrichtungen hierzulande ein? Was beobachten Sie denn da?
Das begleitet uns seit 3 Jahrzehnten mindestens als aktive Gleichstellungsarbeit und trotzdem sind die Fortschritte nicht gerade atemberaubend schnell. Und es klang ja schon an, ich würde 3 Ebenen unterscheiden, wo man ansetzen muss. Individuelle Faktoren, da kann man mit Mentoring rangehen und das sollte man sehr früh machen. Man sollte schon während der Promotionsphase beginnen, die Talente zu entdecken, die vielleicht eine längerfristige Karriere machen können. Da kann man ganz früh mit Mentoring schon einsetzen und muss man auch. Die nächste Ebene sind strukturelle Themen, die hängen unter anderem an den Jobbeschreibungen selbst und dann an der Organisation der Wissenschaftseinrichtungen, wie sie ihre Arbeit organisieren, wie arbeitsteilig sie agieren, welche entlastenden Faktoren sie anbieten. Das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen, aber Frauen scheinen mir sich früher Gedanken zu machen über diese Begleitfaktoren. Männer gehen manchmal naiver ran und dieses früher sensibilisiert sein für unglückliche Begleitfaktoren ist ein Thema, was man wiederum auf der individuellen Ebene dann antagonisieren muss durch gute Beratung. Und der letzte Punkt, den halte ich aber für alles entscheidend, ist die Kultur. Also es gibt Organisationskulturen und Wissenschaftskulturen. Wir sehen Fächerunterschiede. Sie sehen den Gradienten sehr viel stärker in der Medizin als in den Kulturwissenschaften beispielsweise. Und ich würde mal die steile These vertreten, dass das auch damit korreliert, wie viel Macht die Position am Ende hat, wie viele Ressourcen an der Position geknüpft sind. Je mehr Ressourcen und Ressourcenmacht daran geknüpft ist, würde ich behaupten, desto steiler sind die Gradienten, mit denen wir es zu tun haben. Und es gibt natürlich auch noch Kulturen im Unternehmen selbst und da können wir von der Leitung ansetzen. Wir können da wieder Bewusstsein fördern, wir können auch Satzungen gestalten, dass Partizipation besser möglich ist. Am BIH haben wir jetzt die Gelegenheit genutzt und haben eine neue Satzung, die ohnehin gestaltet werden musste, so eingerichtet, dass wir in den höchsten Wahlgremien und den höchsten gewählten Gremien der Einrichtung für eine Genderparität per Satzung sorgen. Wir sind wahrscheinlich das erste lebenswissenschaftliche Institut, das das so macht. Aber wir dachten, wir müssten mal etwas tun, um diese ewigen Gradientenbetrachtungen zu antagonisieren und haben hier mal sozusagen jetzt mal eine Quote gesetzt. Das ist nicht unumstritten im Institut, aber es bewegt, es sensibilisiert und es bringt die Diskussion ordentlich voran.
Das ist natürlich auch immer wieder, wie Sie sagen, ein streitbares Thema, die Quote. Mich würde interessieren, wie stehen Sie auf dem Panel dazu? Bitte, Frau Kühler.
Ich bin absolut dafür. Aus meiner Sicht ist die Quote in bestimmten Bereichen derzeit alternativlos. Und ich will nicht mehr ein Beispiel aus den MINT-Wissenschaften geben. Es gibt teilweise Quoten, die wir aber beim besten Willen nicht erfüllen können, weil einfach die Frauen nicht da sind. Immer noch nicht. Ja, ich habe vor über 30 Jahren, damals in West-Berlin an der TU angefangen zu studieren im Bereich Maschinenbau. Und wir dachten, das geht jetzt irgendwie schnell voran und es ist
immer noch im unteren einstelligen Bereich, der Anteil der Studentinnen. Und deshalb ist die Quote aus meiner Sicht alternativlos, selbst wenn sie teilweise nicht erfüllt werden kann, denn sie gibt den starken Anreiz, es wenigstens zu versuchen. Und es bleibt in der Diskussion. Es ist ein Übergangsmodell, ja, bin ich auch dabei, aber in der aktuellen Situation alternativlos.
Jule Specht, sehen Sie das auch so?
Ja, ich würde mich total anschließen. Ich bin, nachdem ich lange skeptisch war, auf jeden Fall Befürworterin der Quote, wenn es eine 50%-Quote ist und wenn es eine Quote ist, die man noch einhalten muss. Ich wäre da nicht so zögerlich und würde sagen, naja, und wenn man es nicht schafft, dann schafft man es eben nicht, sondern ich würde denken, Wissenschaft ist so ein dynamisches Feld. Die Personen kommen von überall her, sie wechseln die Standorte. Es kann mir doch niemand erzählen, dass es auf der ganzen Welt nicht genug Frauen gibt, die auf eine Position passen, wo man sich entschlossen hat, dass man explizit Frauen fördern will. Es ist eine internationale Feld und international gibt es genug Frauen, die auf solche Posten passen. Und ich glaube, diese Entschuldigung, die ich häufig höre von, ich meine jetzt nicht Sie, sondern allgemein von Personen, die sich schwer tun, Frauen auf herausragende Positionen zu heben, ist dann häufig, es gab einfach keine Frauen. Wir haben geguckt, aber war niemand da. Und das übersieht eben die Systematik auf so vielen Ebenen, in denen dieses Problem besteht, dass die Frauen nicht hervorgehoben werden, dass die Frauen, die selbst in den Vordergrund treten und einen Gestaltungsanspruch erheben, ganz anders wahrgenommen werden als Männer, die das tun.
Dass sie vielleicht auch falsch angesprochen werden in den Ausschreibungen.
Ja, aber es sind eben auch schon, selbst wenn man die perfekte Ausschreibung hat und es bewerben sich keine Frauen, dann würde ich sagen, ja, dann ist das eben die Aufgabe der Institute, auch auf Personen zuzugehen und sie zur Bewerbung zu ermuntern, weil es eben einen großen Unterschied macht, ob ich als Frau eine Stellenausschreibung lese und denke, da muss wirklich alles passen oder traue ich mir selbst das zu oder ob jemand auf mich zukommt und sagt, Sie sagen doch kluge Sachen, Sie haben tolle Papers publiziert, wir wollen genau eine Person wie Sie bei uns am Institut, bitte kommen Sie zu uns. Und ich glaube, deshalb finde ich das toll, dass Sie sich entschlossen haben, eine Quote zu machen und bin gespannt, wie das laufen wird und auch was das für einen Rückhalt in den Institutionen haben wird, weil das natürlich auch wichtig ist, dass man dann die Breite der Institute dafür gewinnt, für solche Maßnahmen und bin ganz optimistisch, dass sich da auf jeden Fall Frauen finden werden, weil wenn man sie sucht, dann sind sie ja da.
Kommen wir nochmal auf die Sichtbarkeitsfrage zu sprechen, Elke Köpping. Warum ist denn die Sichtbarkeit von Frauen in der Wissenschaft, unter anderem aber in allen Gebieten, für Sie persönlich eine so wichtige Aufgabe, die Sie in unterschiedlichen Bereichen wahrnehmen? Und Sie können uns sicherlich auch ein bisschen erzählen, inwiefern und wie Sie sich da auf den Weg machen mit Femnetz, um genau das zu erreichen.
Ja, ich bin als ehrenamtliche Wikipedianerin unterwegs und für mich ist es wichtig, Frauen sichtbar zu machen. Wir haben derzeit einen Anteil von rund 16,7% Frauenbiografien im Verhältnis zu 83,3% in der deutschsprachigen Wikipedia. Ich spreche hier überwiegend für die deutschsprachige Wikipedia. Dieser kleine Prozentsatz, der ist ein Stück weit historisch gewachsen, weil wir eben aus historischer Zeit und auch aus den Mechanismen der Geschichtsschreibung oder ein Stück weit der Wissenschaftskultur, wie Wissenschaft festgelegt wird oder wie Lexikon definiert wird, haben wir eine sehr, sehr starke Dominanz im Bereich männlicher Sichtweisen, aber auch von Biografien. Und das ist natürlich etwas, was zum Beispiel für Wikipedia, das nicht nur eine aktuelle Dimension hat, wie es zum Beispiel die Medien haben, die auch Stück für Stück versuchen, eine gendersensible Sprache, eine gendergerechte Sprache zum Beispiel einzuführen, Frauen sichtbarer im Bild zu machen, Frauen stärker auch als Interviewpartnerinnen heranzuholen, nicht alle Medien leider. So haben wir in Wikipedia doch das Problem, dass wir auch historische Persönlichkeiten abbilden und dort werden wir vielleicht nie eine 50%-Quote erreichen können. Wir können das allenfalls für unsere Zeit anstreben und für die Zukunft, also für Persönlichkeiten, die im Moment noch leben, die tatsächlich dann in der Wissenschaft auch auf Positionen gelangen, die wir abbilden können. Denn das Problem bei Wikipedia ist eine sogenannte Relevanzhürde. Die Frauen, die in der Wissenschaft eben schon im Postdoc-Bereich rausfallen aus den Karriereschritten, werden für Wikipedia nie relevant werden. Die werden nicht enzyklopädisch für alle Zeiten relevant.
Ab wann ist jemand überhaupt für Wikipedia relevant? Das habe ich mich schon oft gefragt.
So Pi mal Daumen. Also gerade in der Wissenschaft geht es um Publikationen, um Sichtbarkeit, um Wahrnehmung, um Verlinkungen, um Zitate. Also wenn ein Paper besonders oft zitiert wird, dann steigert das sozusagen die Beliebtheit für Wikipedia. Und so ein Pi mal Daumen-Richtwert ist eine Person, die eine Professur, einen Lehrstuhl an einer regulären Hochschule hat, also nicht nur einer Fachhochschule und die wissenschaftlich herausragend wahrgenommen wird, und zwar international.
Silke Köhler hat noch keinen Eintrag auf Wikipedia. Ich habe noch mal nachgeschaut. Habe ich falsch geguckt?
Vollkommen korrekt. Die Gründe kennen Sie wahrscheinlich besser als ich. Aber letzten Endes geht das so ein bisschen an meine Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist mir auch gar nicht so recht.
Das ist natürlich eine nächste Frage. Aber die gilt es ja heute hier nicht zu diskutieren, sondern die Sichtbarkeit. Wie genau arbeiten Sie denn bei Femnetz?
Also Femnetz, vielleicht zur Erklärung, das ist ein Netzwerk, das wir im vergangenen Jahr gegründet haben, mit dem Hintergrund Frauen, die in Wikipedia arbeiten. Und auch da haben wir eine ganz geringe Prozentquote. Also zwischen 9% und 11% sind so die Schätzungen, sowohl weltweit als auch im deutschsprachigen Raum, sind Frauen. Und das ist wirklich bemerkenswert, weil Wikipedia kein MINT-Fach in dem Sinne ist. Ich brauche einen Computer und ich muss schreiben können. Ich muss dafür nicht programmieren können. Und warum uns die Frauen fehlen, ist ein Stück weit auch ein Rätsel. Da gibt es keine ganz klaren Untersuchungen, es gibt nur Vermutungen. Und Femnetz ist eben ein Netzwerk, das versucht, die Frauen, die in Wikipedia aktiv sind, stärker miteinander zu vernetzen und auch Themen wie Sichtbarkeit, Öffentlichkeit von Frauen stärker ins Bewusstsein zu bringen. Frauen in Alltagssituationen, Themen, die allgemein feministische Themen oder Themen aus dem Umfeld von Frauen berühren, auch stärker in den Fokus zu rücken. Da gibt es verschiedene Projekte, die die eine oder andere von uns verfolgt. Das sind die Frauen in Rot, das sind die fehlenden Wissenschaftlerinnen unter anderem. Das sind dann sogenannte Rotlinks im Wikipedia-Text. Hinter den Blaulinks liegt immer schon ein Artikel. Und diese Frauen in Rot machen zum Beispiel die Frauen sichtbarer. Oder wir haben eine Reihe initiiert, oder wir haben es nicht als Femnetz initiiert, sondern es kam aus unseren Reihen, die Wikipedia 60 Minuten heißt, wo wir über Themen von Gender und Diversity in Wikipedia reden und da einfach innerhalb der Community ein großes Bewusstsein versuchen zu wecken.
Es ist ein Kooperationsprojekt, was wir heute hier sehen, mit diesen 22 Porträts von Wissenschaftlerinnen in dieser Wanderausstellung. Verbunden ist ja auch immer ein QR-Code auf diesen Ausstellungstafeln, und wenn Sie da Ihr Smartphone ranhalten, dann sollte ein Wikipedia-Artikel aufploppen, aber der muss ja erstmal geschrieben werden. Nochmal zum Thema Sichtbarkeit. Jule Specht, Silke Köhler, wie wichtig erachten Sie das Thema Sichtbarkeit für Wissenschaftlerinnen und für andere?
Sichtbarkeit für Wissenschaftlerinnen, Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen ist der Grund, warum ich heute hier sitze. Ich finde, die Sichtbarkeit ist ganz wichtig, denn wie kommen denn junge Mädchen, junge Frauen auf die Idee, überhaupt sich in die Wissenschaft zu begeben? Der Klassiker, also in meinem Fachgebiet, ist, da ist ein Mädchen, Papa Ingenieur, und dann studiert die Tochter vielleicht auch Ingenieurwissenschaften oder andersrum. Ein sehr großer Anteil der jungen Frauen, die Ingenieurwissenschaften studieren, haben einen Vater, der ist Ingenieur. So, das kann so nicht bleiben. Wie kommen junge Mädchen darauf, Ingenieurwissenschaften zu studieren? Jetzt nochmal ganz hart in die MINT-Fächer eingestiegen. Oft fehlen ihnen die Vorbilder. Es gibt überhaupt gar keine Identifikationspersonen, die sie auf diesen Gedanken bringen könnten. Und das ist etwas, woran ich persönlich arbeite, aber auch viele meiner Kolleginnen arbeiten. Die Sichtbarkeit von Frauen in technischen Berufen ist ein Auftrag, den wir erfüllen müssen, wenn mehr Mädchen sich in diese Berufe begeben wollen. Ich habe vorhin gesagt, der Umgang mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zeigt, dass Wissenschaft ein wunderbares Arbeitsgebiet ist. Und der Umgang mit Ingenieurinnen, mit Technikerinnen zeigt Mädchen, dass das ein wunderbares Fach ist, das einfach großartig ist zu studieren und in dem es großartig ist zu arbeiten. Und ohne Sichtbarkeit passiert nichts, deshalb halte ich das für ganz elementar.
Jule Specht.
Ja, ich kann mich nur anschließen, was die Rolle der Sichtbarkeit angeht. Ich würde es aber nicht nur auf die Mädchen, die Ingenieurwissenschaften begrenzen. Ich zum Beispiel komme aus einem Fach der Psychologie, da haben wir 80% Frauen im ersten Semester. Das heißt, da sind wir auf der Suche nach Männern, die wir begeistern wollen für das Studium. Aber trotzdem, noch vor ein paar Jahren war es so, dass wenn ich auf die Konferenzen gegangen bin, dann waren das hauptsächlich männliche Professoren, die dort ihre Vorträge gehalten haben. Und ich stimme Ihnen voll zu, wenn Sie sagen, es fehlt dann die Identifikationsfigur, worauf Sie ja auch auf die Selbstselektion anspielen. Man möchte einfach gar nicht so werden wie die. Man möchte eine ganz andere Form von Professorin sein. Man hat eine andere Vorstellung davon, was eine gute Wissenschaftlerin und eine gute Führungsperson als Frau vielleicht, wie das aussehen kann. Und es ist viel einfacher, verschiedene Modelle des Professorinnen-Daseins sich anzuschauen und sich da Teile abzugucken von Personen, die einem zum Beispiel im Geschlecht ähneln oder in vielen anderen Merkmalen ähneln. Es gibt ein Geschlecht ist eine von mehreren Merkmalen, die da eine Relevanz haben. Insofern, glaube ich, ist es ganz wichtig, Frauen an Führungspositionen zu haben, um zu zeigen, so unterschiedlich kann man diese Rolle ausfüllen und so unterschiedlich kann der Alltag sein, wenn man diese Rolle hat. Und dafür ist diese Sichtbarkeit ganz wichtig. Ich glaube aber, dass wir nicht stehen bleiben dürfen oder dass es eine Gefahr ist, wenn wir nur auf die Selbstselektion Acht geben oder wenn wir nur auf die Rollenbilder Acht geben oder versuchen wollen, die Frauen zu coachen, was ja auch schon angesprochen wurde. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder bewusst machen, das Ziel muss sein, von den Personen, die Macht haben im System, Frauen auf die hohen Stufen zu setzen oder Frauen, die geeignet sind, den Weg nicht weiter zu versperren auf diese hohen Stufen, so ist es natürlich besser ausgedrückt, weil viele Hürden erst entstehen, weil man als Frau auch einfach nicht in Betracht kommt oder es nicht einem zugetraut wird. Und insofern sehe ich da eine Seite ist sicherlich die Selbstselektion und das Zeigen, wie divers man bestimmte Rollen ausfüllen kann. Das andere ist aber auch Vertrauen setzen in Frauen, die vielleicht anders agieren, als man das selbst tut. Und man selbst ist meistens, wenn man in der Entscheidungsposition ist, ein Mann. Aber trotzdem anerkennt, dass das ein Weg sein kann, um generell das Feld weiterzubringen. Denn was wir ja auf jeden Fall sehen, ist, wenn wir immer mehr Frauen verlieren nach oben, dann verlieren wir gute Leute. Denn niemand kann mir erzählen, dass Frauen per se schlechter für den Job geeignet sind als Männer. Wenn wir aber wirklich die besten Leute bis ganz nach oben auf den allen Karrierestufen vertreten haben wollen und wir verlieren systematisch Personengruppen, dann stimmt da anscheinend an unserem Qualitäts- oder an unserem Karriere- und Qualifikationssystem etwas nicht. Und wenn man den Aspekt der Exzellenz, der Qualitätsauswahl ernst nimmt, dann können wir halt nicht am Ende bei einer Quote von 80% Männern landen. Und insofern gibt es verschiedene Argumente, die dafür sprechen, Frauen endlich auch ganz nach oben auf die Positionen zu bringen, wie zum Beispiel in einem Präsidium, wie zum Beispiel auf Professuren, wie zum Beispiel in Wikipedia-Artikeln.
Und damit haben Sie auch was sehr Wichtiges angesprochen. Was haben wir denn davon, wenn wir öffnen und den Blick weiten, also divers denken? Wir haben tatsächlich was davon, weil wir möglicherweise Menschen in Positionen bringen, die noch besser sind und andere Perspektiven mitbringen. Und gerade sowas wie Wissenschaft braucht natürlich und lebt von unglaublich vielen Perspektiven. Ich glaube, das muss auch immer wieder betont werden. Noch was zum Thema Sichtbarkeit?
Man muss das auch ganz klar monetarisieren. Sichtbarkeit ist Macht durch Geld, denn gerade in den Wissenschaftszweigen, die Drittmittel einwerben, ist die Popularität oder Bekanntheit einer Persönlichkeit auf einem Lehrstuhl in einer Professur sicherlich auch ausschlaggebend dafür, wie viele Drittmittel ich einwerben kann und wie bedeutend mein Forschungsprojekt wird.
Das hat Christopher Baum auch schon angesprochen, aber so ein Diskurs ist natürlich auch immer mit der Frage des Machtverlustes zu diskutieren. Und ich könnte mir vorstellen, darüber ist nicht jeder amused. Wie ist das, Christopher Baum? Macht aufgeben macht ja nicht allen Spaß, oder?
Ja, ich glaube, das ist oldschool, wenn man das so denkt. Es geht in der Wissenschaft nicht um Macht, es geht um Erkenntnis. Und wir müssen uns Organisationsformen gestalten, die möglichst konstruktiv und produktiv sind, in denen möglichst viele Menschen teilhaben können am Erkenntnisprozess. Und wir sind aufgefordert, auch wieder auf organisatorischer Ebene, der Organisation selbst, der Institute, Universitäten und so weiter, uns zu überlegen, wie man das heutzutage am besten gestaltet. Es geht nicht um, man nennt es ja diese alpha-hierarchischen Machtstrukturen, oben sitzt einer und dann hat man das typische Organigramm der Kaskaden darunter. Es geht mehr heutzutage um Teamgeist, konsoziales Herangehen an wissenschaftliche Fragestellungen. Das muss man irgendwie auch versuchen, auf den Führungsebenen dann auch wieder umzusetzen. Das ist uns auch in der Innenorganisation unseres Instituts wichtig. Wir geben zum Beispiel unsere Budgets direkt an die berufenen Professorinnen und Professoren, auch auf der Ebene von W2-Professorinnen und Professoren, und versuchen die, wenn sie neu berufen sind, so einzurichten, dass sie ihre eigene Budgethoheit haben und nicht einer W3-Position direkt unterstellt sein müssen, es sei denn, aus bestimmten Gründen wurde das so mitgebracht. Man kann dagegen agieren und man muss auch dann darauf achten, was für die jeweilige wissenschaftliche Aufgabe die beste Organisationsform ist. Keinesfalls ist immer die militärische Hierarchie die richtige.
Jule Specht.
Ich wollte noch kurz ergänzen, etwas, was jemand anders mal gesagt hat, ist, der stärkste Gegner der Quote ist der mittelgute Mann. Weil natürlich das genau die Personengruppe ist, die nachher den Nachteil hat, rauszufallen, weil eben eine sehr gute Frau die Position einnimmt, die ansonsten auch einen Mann hätte kriegen können, der eben nicht ganz so gut ist, einfach weil man als Mann von vielen Privilegien und Bevorzugungen profitiert. Und ich glaube, das zeigt auch schon, natürlich gibt es viele Männer im Wissenschaftssystem und außerhalb des Wissenschaftssystems, die solche Quotenregelungen oder die Forderungen von Frauen auch unterstützen. Aber es gibt eben genau die Personengruppe, die das eben auch sehr skeptisch sieht.
Ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, den sollte man auch ganz offen ansprechen. Ich habe neulich ein langes Interview führen dürfen mit der Fotografin Herlinde Kölbel. Die hat exzellente WissenschaftlerInnen in der ganzen Welt aufgesucht und sie zu ihren Lebenswegen interviewt, darunter auch NobelpreisträgerInnen. Und es war interessant, bei den paar Frauen, die auch darunter waren, was die so berichtet haben, welchen Preis sie haben zahlen müssen, um tatsächlich diese Karriere zu machen, an die Spitze zu gelangen. Und alle haben unisono gesagt, sie mussten immer beweisen, dass sie besser sind als die Männer. Das ist natürlich eine harte Realität, also auch im kompletten Wahrnehmen und im Bewusstsein. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen auf Maßnahmen und Best Practice kommen. Ich könnte mir vorstellen, Silke Köhler, dass Sie auch die eine oder andere Weiche haben stellen können in Ihrem Job, um eben auch Frauen zu fördern. Wir haben schon gehört, individuelle Förderung und natürlich aber auch strukturelle Förderung ist angesagt. An welchen Beispielen lässt sich denn das mal festmachen?
Da möchte ich gerne ein bisschen zurückgehen in der Berliner Wissenschaftslandschaft. Tatsächlich geht es ganz, ganz viel um auch Bewusstseinsbildung. Und vor auch circa 30 Jahren wurden an den Universitäten die ersten Frauenbeauftragten oder Gleichstellungsbeauftragten installiert, was ein ganz wichtiger Schritt war. Die wurden nicht von allen begrüßt, aber es wurde wahnsinnig viel drüber geredet. Und dadurch, dass das Thema ins Bewusstsein kam, bewegt sich schon was. Also das ist ein ganz wichtiges Instrument, das wir auch weiterhin brauchen. Denn wir sind noch lange nicht da. Auch Frauenförderpläne, die von den Institutionen, den Fachbereichen, den Universitäten aufgestellt, diskutiert und verabschiedet werden müssen, halte ich weiterhin für wichtige Instrumente, die wir nicht aufgeben dürfen. Wir brauchen diese Instrumente, damit das Thema weiterhin im Bewusstsein bleibt und noch besser verankert wird. Es reicht nicht aus, Girls Days zu veranstalten. Die sind schön, machen wir auch weiterhin. Aber es ist nur eine Facette. Wir brauchen weiterhin die Instrumente, die im BerlHG, in den Grundordnungen der Hochschulen und Universitäten verankert sind. Wir brauchen nicht mehr, aber wir wollen auch keinen Schritt zurückgehen mit dem Argument, ja Mensch, wir sind doch schon da. Nein, sind wir nicht. Und wir brauchen auch weiterhin Programme, das haben wir bei uns an der Hochschule, bei denen Frauen motiviert angesprochen werden, sich auf den Weg zu machen, für eine Professur an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften. Natürlich insbesondere im Bereich Technik müssen wir Frauen ansprechen, aktiv. Es geht nicht anders. Das heißt, wir haben bei uns an der Hochschule das Gender- und Technikzentrum, das solche Maßnahmen auch aktiv aufsetzt und begleitet.
Das heißt, das ist dann ein Mentorinnenprogramm oder was ist das genau?
Wir haben da ein Mentorinnenprogramm drin für Promovierende, also Promovendinnen, die sich erst auf den Weg machen, weil also die Schwierigkeit bei den Professuren für angewandte Wissenschaften ist ganz oft, dass wir sehr, sehr gute Personen haben fachlich, aber die Promotion ist nicht da. Die Erfahrung in der Wirtschaft ist da, aber die Promotion fehlt und die brauchen wir.
Das heißt, wir haben ein Programm aufgelegt, dass diese Personen begleitet werden, um die Promotion zu erlangen. Oft gibt es da auch abgebrochene Lebenswege, die das nicht erlaubt haben, sodass wir so ein Programm aufgelegt haben. Und ich finde das auch weiterhin wichtig. Weiterhin braucht man Lehrerfahrung. Auch dafür sorgen wir in dem Programm. Ohne Erfahrung in der Lehre werden Sie heute keine Fachhochschulprofessorin. Aber die kann man einfach erlangen. Man muss nur wissen, wie. Auch diese Wege zeigen wir auf. Von daher aktive Begleitung von Frauen auf dem Weg, also bei uns jetzt zu Professoren an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, halte ich weiterhin auch für ein gutes Instrument, das wichtig ist, dass wir auch weiterhin nutzen werden.
Sammeln wir mal weiter. Jule Specht, was hat sich Best Practice-mäßig bei Ihnen so bewährt, wenn Sie mal zurückschauen auf Strukturelles?
Also ich glaube, vielleicht was ich meine Erfahrung ist, was sich bewährt hat und dann was, glaube ich, die Lösung, die größere Lösung ist. Also eine Sache, das nur eine Kleinigkeit ist, die ich gelernt habe, was das Thema Sichtbarkeit angeht. Wenn ich eine Veranstaltung organisiere oder ein Sammelband organisiere oder irgendein Event oder etwas, wo gemeinsam etwas geschaffen wird, organisiere, stelle ich zuerst sicher, dass 50% der Plätze mit Frauen besetzt sind, indem ich am Anfang auch ausschließlich Frauen anfrage. Und erst wenn die Frauen besetzt sind, Männer kriege ich dann immer noch dazu. Das Schwierige ist erstmal, die Frauen zu finden, die passen. Und dann kann man die Männer selektiv nachsuchen, die Felder, die vielleicht gerade noch nicht abgedeckt sind, passen. Das ist so ein kleines, ja, so etwas, was ich aus der Organisation.
Ich weiß, dass da andere Länder schon weiter sind, auch wenn es um Medien geht. Also ja. Frankreich, England.
Ich glaube, der Druck wird auch größer, das zu machen, wenn man heutzutage eine All-Male-Panel-Diskussion hat. Das, ja, dafür kriegt man einfach negative Publicity. Und genau so muss es auch sein, weil dann der Druck steigt, sich darüber tatsächlich Gedanken zu machen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt die großen Antworten haben wollen, wie kriegen wir das hin, mehr Frauen spezifisch in der Wissenschaft zu haben, würde ich daran anknüpfen, was ich vorhin gesagt habe. Wenn wir die Karriereperspektive in der Wissenschaft verbessern, dann nützt das natürlich Frauen und Männern, aber überproportional viel wird es Frauen nützen, weil die einfach genau in dieser Phase der Postdoc-Zeit rausgedrängt werden. Das heißt, wenn wir es schaffen, und in Berlin ist mit dem neuen Berliner Hochschulgesetz ja jetzt ein sehr ambitionierter Weg eingeschlagen worden, wenn man jetzt tatsächlich das schafft, Stellen, die nach der Promotion angesiedelt sind, mit Perspektiven auszustatten, dann wird es einer der schnellsten Wege sein, um tatsächlich mehr Frauen im System zu haben. Schon allein deshalb, weil dadurch mehr Tenure-Track-Professuren entstehen werden und wir dadurch einfach jetzt viel mehr die guten Frauen in der Wissenschaft halten können und nicht mehr noch die ganzen Altlasten, sag ich mal, haben von den früheren Generationen, in denen das Geschlecht eben ein männliches Geschlecht ein Kriterium war oder ein großer Benefit war, um eine Professur zu bekommen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, an dieser Bruchstelle der Postdoc-Phase Frauen für die Wissenschaft zu gewinnen, dann werden wir ganz hoffentlich in 10 Jahren hier sitzen und das Problem aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich eher einer historischen Perspektive, betrachten.
Das wäre jetzt ein wunderbares Schlusswort. Allerdings möchte ich gerne noch wissen von Ihnen, was Sie denn jungen Wissenschaftlerinnen mit auf den Weg geben, wenn Sie tatsächlich sagen, okay, ich versuche, meinen Weg hier zu gehen. Was braucht es denn dafür? Offenbar gibt es ja inzwischen auch Tools in unterschiedlichen Einrichtungen, genau mit solchen Belangen auch irgendwo vorsprechen zu können und diese Anliegen zu formulieren, jenseits des Aufsuchenden, was Sie jetzt gerade beschrieben haben. Also, welche Tipps würden Sie jungen Wissenschaftlerinnen geben?
Ich würde mal beginnen und sagen, gehen an ein Institut, wo eine gute Arbeitskultur vorherrscht. Das ist schon mal das Erste. Such dir passende Mentorinnen und Mentoren, die möglichst gut in der Fachgesellschaft verankert sind, auch sehr, sehr wichtig. Sie sind kleine Zirkel, wo es sehr wichtig ist, früh eine gute Begleitung zu haben, in die richtigen Denkschulen mit reinzukommen. Und damit hätte man schon mal 2 wesentliche Kriterien, glaube ich, die Boden geben für eine erfolgreiche Karriere.
Silke Köhler.
Ich kann das nur stützen. Ich meine, das Berliner Hochschulgesetz hat sich ja jetzt im Zuge der Ermöglichung des Promotionsrechts für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften die Vokabel qualitätsgesicherte Forschungsumfelder eingefunden. Und das ist etwas, was wirklich wichtig ist für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass sie eingebettet sind in ein Forschungsumfeld und nicht nur alleine mit ihrem Doktorvater, Doktormutter da agieren, sondern sich ausbilden austauschen können mit Personen, die auf der gleichen Karrierestufe sind und Personen, die auch schon weiter sind, sodass sie in diese Wissenschaftswelt wirklich richtig gut eingebunden werden. Und zwar sowohl, was das Fachliche betrifft, als auch, was die Fachkultur und die wissenschaftliche Herangehensweise betrifft. Das halte ich für ein ganz, ganz elementares Thema für Menschen, die in die Wissenschaft einsteigen, damit sie auch dabei bleiben, um gut verwurzelt zu werden.
Jule Specht.
Ich glaube, das Problem ist ein strukturelles und nicht ein Problem der Wissenschaftlerinnen. Aber wenn ich jetzt selbst mit Studentinnen oder mit Doktorandinnen spreche und sie dann frage, ob sie sich eine Karriere in der Wissenschaft vorstellen können, dann hat sich für mich bewährt, erstmal zu fragen, ob sie sich das vorstellen können. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, das ist eine Frau, die das Potenzial hat, eine Karriere in der Wissenschaft zu machen, sie etwas separat davon darauf hinzuweisen, dass ich häufig beobachte, dass Frauen sich diese Position oder dass eine wissenschaftliche Karriere nicht zutrauen, dass ich mir nicht anmaßen würde zu sagen, dass das in ihrem Fall genauso ist, weil das hat ganz viele Gründe, warum sich Frauen dafür oder dagegen entscheiden, aber dass man einfach bewusst macht, dass es ein systematischer Bias sein kann, dem man vielleicht auch selbst ausgesetzt ist. Und ich empfehle jungen Wissenschaftlerinnen aktiv auf Personen, die Entscheidungsmacht haben, zuzugehen und zu sagen, was sie tun wollen oder woran sie Interesse hätten. Also eben durchaus über den Schatten der Geschlechterrolle zu springen und auf Personen zuzugehen und zu sagen, ich möchte gern Professorin werden, könnte ich bei Ihnen eine Zeit lang arbeiten oder haben Sie eine Position oder haben Sie eine Idee, wie ich das erreichen kann? Und klar, sich nicht zu schüchtern zu sein, nach etwas zu streben, wo man vielleicht einen Clash noch sieht zwischen der eigenen Geschlechteridentität und dem Rollenstereotyp, das man für diese Führungsrolle hat. Also dieses durchaus selbstbewusst auftreten und zu reflektieren, dass man selbst eine Haltung entwickelt hat, die gute Gründe haben kann, die aber eben auch unter dem Einfluss eines Geschlechterbiases in der Gesellschaft steht. Und ich glaube, das regt nicht nur bei Frauen, auch zum Beispiel bei Eltern unterschiedlichen Geschlechts an, dass man darüber nachdenkt, sage ich das jetzt eigentlich aus meiner Elternrolle, aus meiner Mutterrolle oder meiner Frausein-Rolle heraus oder sage ich das, weil ich wirklich glaube, ich kann das nicht mit der Wissenschaft oder das wäre wirklich nichts für mich.
Also etwas wollen wollen, eigentlich ist es das, was Sie auch gerade nochmal so auf den Punkt gebracht haben und es dann auch formulieren.
Ja, oder so Selbstbewusstsein, das eben auch auszusprechen und nicht nur zu hoffen, dass es jemand merkt, sondern eben auch selbstbewusst das zu erkennen und dann auch mitzuteilen.
Eine absolute Lebensphilosophie, die hilft wahrscheinlich in vielen Bereichen des Lebens. Ecke Köpping, was würden Sie denn noch gerne nicht nur jungen Wissenschaftlerinnen, sondern auch jungen Frauen mit auf den Weg geben, die sagen, ich möchte auch die Sichtbarkeit von Frauen in unserer Welt befördern?
Ja, trau dich einfach, spring ins kalte Wasser und mach's. Also das trifft ja genauso auf Wikipedia zu. Einfach mal ausprobieren und wenn ich nicht weiter weiß, nachfragen, Netzwerke suchen. Es ist wirklich identisch zu der Karriere in der Wissenschaft. Auch Wissenschaftlerinnen werden nicht geboren. Das ist keine genetische Prädisposition oder so, sondern sie werden zu Wissenschaftlerinnen gemacht und sie wachsen an ihren Aufgaben. Und genauso ist es natürlich auch mit allen Führungspositionen, mit allen Aufgaben, denen ich als Frau im Arbeitsleben begegnen kann.
Dann danke ich Ihnen erstmal für diesen Gedankenaustausch. Erst einmal vielen Dank an Elke Köpping, Jule Specht, Silke Köhler und Christopher Baum. Und ich habe bereits gesagt, dass auch einige Schülerinnen heute hier sind, die eben fleißig seit gestern Wikipedia-Einträge machen, was, wie ich erfuhr, gar nicht so einfach und so schnell zu machen ist. Auch ich habe einiges gelernt heute und vielleicht könnt ihr einfach mal berichten, was ihr genau macht und wie ihr es macht. Wie kommt denn ein Wikipedia-Eintrag überhaupt zustande? Da gibt es auch ein Mikrofon, das wird euch angereicht.
Sie sind halt nicht so bekannt, man kennt sie gar nicht von Namen her oder so generell, die sind so unbekannt. Und es ist sehr interessant, man lernt wirklich viel und ich muss schon sagen, ich konnte das wirklich gar nicht. Ich wusste nicht mal, dass man das machen kann. Und wir arbeiten in Partnerarbeit, aber auch in Einzelarbeit und es war echt eine tolle Erfahrung für mich, weil ich will etwas mit Medizin später studieren und jetzt weiß ich echt viel mehr über diese Professorin oder generell diese Frauen, die Medizin studieren. Und
das ist eine richtige Recherche, die ihr also
ja,
da
genau,
macht. Ne?
Also
was für Frauen habt ihr euch denn überhaupt ausgesucht? Über wen schreibt ihr da?
Ich schreibe mit einer Freundin über Sigrid Betzelt und man muss schon sagen, es gibt nicht wirklich viel Informationen über diese Professorin oder generell Frauen. Und naja, man konnte auch nicht wirklich den Lebenslauf finden. Aber wir wissen schon, wo sie studiert hat, wann und wie lange. Also wir haben schon viele Informationen gefunden. Aber man braucht halt viel Geduld und auch viel Zeit, weil man findet halt nicht diese ganze Information so leicht.
Möchte jemand anders von euch auch noch ein bisschen was erzählen? Erstmal herzlichen Dank. Sehr interessant.
Also ich möchte auch sagen, dass ich mitmache, weil ich komme auch aus einem Land, wo gerade unterdrückt werden von den Taliban und dann kaum mehr die Frauen gibt in Gesellschaft, wo die als Professorin oder Wissenschaftlerinnen arbeiten. Und das ist für mich dann das Wichtigste gerade, weil ich möchte auch motiviert werden dadurch, dass ich dann später auch in meinem Leben etwas so erreiche und nächste Generation von uns zeigen, dass es wir Frauen auch, wir sind die Stimme sozusagen von Frauen auch in anderen, von anderen Ländern.
Danke dir. Wir geben das Mikro mal weiter, aber was du gerade schon angesprochen hast, dass es eben auch ganz schwierig ist, Informationen über gewisse Frauen zu finden, zeigt ja auch, über wen wird was publiziert, ja? Wie sieht die Medienlandschaft aus, über welche Wissenschaftlerin wird wie viel berichtet, im Gegensatz möglicherweise zu ihren männlichen Kollegen. Bitte, ja.
Wir schreiben, wie Sie es mitbekommen haben, Biografien über wichtige Wissenschaftlerinnen. Sie haben eine mega gute Karriere gemacht und sie können sehr gute Vorbilder für uns sein. Und ich komme auch aus Afghanistan und da sind halt Frauen, die sind auch sehr gut, und aber es gibt ja, wie Sie es wissen, sehr viele Unterdrückung und die Frauen haben nicht eben diese Möglichkeit, um Professorin zu sein. Und ich wollte auch in diesem Projekt teilnehmen und mehr Erfahrungen gewinnen, und ich finde, es ist halt, ich habe die Möglichkeit, an so einem Projekt teilzunehmen, und es ist halt sehr schön. Und ich will auch in Zukunft mein Ziel erreichen. Und wie ich sehe, man muss sich trauen und an sich selber glauben. Und das ist halt sehr wichtig. Ja.
Danke dir. Wir hören noch eine Stimme von einer Teilnehmerin. Bitte.
Wir beide arbeiten zusammen in einer Gruppe. Unsere Professorin heißt Angela Keindl. Sie arbeitet bei der Charité im Bereich der Neurobiologie. Es ist wirklich schön, dass es dieses Angebot gibt, dass es stattfindet. Und ich muss auch sagen, was jetzt die anderen schon gesagt haben, die Atmosphäre ist sehr schön, sehr angenehm.
Das ist schön zu hören. Damit machen Sie möglicherweise auch anderen Menschen Mut. Herzlichen Dank für eure Eindrücke und schön, dass ihr heute hier seid. Und hoffentlich staunen wir dann nicht mehr über solche Dinge, dass viele Frauen auch unentgeltlich als Professorinnen gearbeitet haben, als Forscherinnen. Auch das hat mich wirklich schockiert, als ich diese Biografien mir durchgelesen habe. Oder dass einige mehrfach für den Nobelpreis nominiert worden sind, ihn nie erhalten haben. Cecile Vogt mit 13 Mal. Das ist ja schon bemerkenswert. Oder eine Dorothea Kübler, die erste Frau im Jahre, Achtung, 2003 war, die auf einem Lehrstuhl für Wirtschaft und Management an der TU Berlin gelandet ist. Also das sind ja doch Dinge, die einen dann nachdenklich stimmen. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute.
Mut und Selbstvertrauen, die Basis für einen erfolgreichen Weg in die Wissenschaft, haben die jungen Frauen aus Afghanistan schon erkannt, und sie sind damit tatsächlich hoffnungsvolle Stimmen für andere weltweit. Berlin, Hauptstadt der Wissenschaftlerinnen. Die Ausstellung unter diesem Titel ist noch bis zum 20. Dezember bei freiem Eintritt im Roten Rathaus zu sehen. Immer von 9 bis 18 Uhr, Montag bis Freitag. Shelley Kupferberg sprach anlässlich der Präsentation von 22 historischen wie zeitgenössischen Frauen in der Wissenschaft mit Professorin Jule Specht von der Humboldt-Universität, mit Silke Köhler, Professorin und Vizepräsidentin für Forschung und Transfer der Berliner Hochschule für Technik, mit der Wikipedianerin Elke Köpping und mit Professor Christopher Baum, dem Vorsitzenden des Berlin Institute of Health Direktoriums in der Charité. Couragiert unterwegs, heute mit dem leicht gekürzten Mitschnitt einer Veranstaltung im Roten Rathaus. Wir verabschieden uns, die Technik betreute Sabine Dressler, ich bin Michaela Gericke. Nach dieser Sendung und den Nachrichten folgt wie immer die Piano-Lounge mit Dirk Hühner, der heute einen Bogen schlagen will, vom frühen Beethoven bis Sigismund Thalberg. Der österreichische Komponist gilt als einer der prominentesten Klaviervirtuosen des 19. Jahrhunderts. Wer unsere Sendung nachhören will, kann dies tun unter RBB Kultur, Radio, Podcast, couragiert unterwegs.